Ja, liebe Geschwister, ich darf Sie auch alle herzlich grüßen und willkommen heißen, wieder an diesem Sonntagmorgen hier in der Zionshalle zu unserem Gottesdienst. Und bevor wir jetzt das Wort einsteigen, will ich auch noch ganz kurz mit uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, will dir jetzt wirklich auch von Herzen Dank sagen, auch für diesen Gnadentag heute und dass du uns wieder hierher geführt hast, dass wir jetzt Gemeinschaft haben dürfen mit dir im Aufblick auf dich, Herr. Und so bitten wir dich auch, dass du alles Störende hinwegnimmst, dass wir nicht abschweifen mit unseren Gedanken, Herr, sondern dass wir wirklich bei der Sache sind, bei dir und deinem Wort. Hab Lob und Dank dafür. Ja, heute, da will ich eben mit Ihnen einen Blick in den Römerbrief werfen, und zwar eben in diese 7 Verse, die wir soeben in der Einleitung haben hören dürfen. Und ich weiß ja nicht, welche Bibel Sie gerade auch in den Händen halten vor Ihren Augen, aber in vielen Bibeln, da ist dieser Abschnitt einfach so ganz nüchtern überschrieben mit Verfasser, Empfänger und Gruß. Aber wie wir hoffentlich noch sehen werden, beinhalten diese Verse weitaus mehr als so ein nüchternes, ne? Servus, Grüezi und Hallo, ich bin der Paulus und ich grüße alle Römer recht herzlich. Es beginnt, schauen wir rein, Römer Kapitel 1, Vers 1. Es beginnt mit den Worten: Paulus, Knecht Christi Jesu. Also Paulus, er stellt sich zunächst einmal als Knecht vor und er scheint sich dafür noch nicht einmal zu schämen. Ähnlich wie einst der Knecht aus dem Schwarzwald, den ein amerikanischer Tourist nach dem Weg fragen wollte und ihn ansprach mit: Hey Mister! Und dieser nur antwortete: Nein, nein, ich bin nicht der Mister, ich bin der Melker. Gut. Aber kommen wir besser wieder auf Paulus zu sprechen. Wie sagte es hier? Paulus, Knecht Christi Jesu. Und Knecht bedeutet in diesem Zusammenhang so viel wie, ja, ein bereitwilliger Diener. Und wenn man das Leben und Wirken von Paulus betrachtet, ja, so kann man wirklich nur sagen, ja, dieser Paulus, er hat seinen Herrn und Meister über alles geliebt. Und aus dieser Liebe heraus, ja nicht aus einer Nötigung, nicht aus einem Zwang, nein, aus dieser Liebe heraus, sich ganz und gar dem Herrn als Diener, als Knecht, ja sogar als Sklave zur Verfügung gestellt. Und diese freiwillige Hingabe, die ist verbunden mit jeder Selbstaufgabe. Und so schreibt es Paulus ja auch im Galaterbrief, ja, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Galater Kapitel 2, Vers 20. Und den Philippern, den hat er Folgendes geschrieben, und das will ich lesen. Wir finden das im Philipperbrief Kapitel 3. Philipper Kapitel 3, Vers 7, Vers 8. Da schreibt Paulus den Philippern, Philipper Kapitel 3, Vers 7, Vers 8. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Ja, und ich denke, wir sehen auch hier an diesen klaren Worten, dass Paulus eben nicht nur mal so einen Dienst nach Vorschrift verrichtete, sondern ein hingebungsvoller und bereitwilliger Diener dessen war, der ihn in den Dienst als Apostel gestellt hatte. Und damit kommen wir zu seiner weiteren Aussage zurück hier in den Römerbrief, Kapitel 1, Vers 1. Wie fährt Paulus weiter fort? Hier, Paulus, Knecht Christi Jesu, und dann berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Also so bescheiden wie Paulus auch begann, sich als Knecht zu bezeichnen, ja so kühn und so selbstbewusst fährt er fort, indem er behauptet, von Gott selbst berufen und ausgesondert worden zu sein. Und in der Tat musste Paulus dieses Selbstbewusstsein aber wohl auch an den Tag legen, da er ja nicht zu den ursprünglichen Aposteln gehörte. Was verlieh ihm denn die Autorität, sich auf eine Stufe mit Petrus, Johannes und Jakobus zu stellen? Ja, war das nicht geradezu anmaßend? Das heißt, Paulus, er muss sich erst einmal erklären und als Bevollmächtigter Gottes erweisen, denn behaupten kann man schließlich viel. Und so schreibt er es ja auch den Korinthern nachzulesen in 1. Korinther Kapitel 9, Vers 1, die ja teilweise eben das Apostelamt von Paulus ja auch angezweifelt haben. Denen schreibt er 1. Korinther Kapitel 9, Vers 1, ja, bin ich nicht Apostel? Habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen? Und tatsächlich war es ja so, dass Paulus, wie auch die 12 Apostel zuvor, vom Herrn Jesus selbst berufen und für seinen Dienst ausgesondert wurde. Und praktisch in all seinen Briefen, da müssen Sie mal drauf achten, wenn Sie die Briefe lesen im Neuen Testament, ne, die paulinischen Briefe, praktisch in all seinen Briefen betont Paulus diesen Sachverhalt. Und so schreibt er beispielsweise den Galatern, Kapitel 1, Vers 1, Apostel, aber nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus. Und wie gesagt, so in dieser Art finden wir das praktisch in all seinen Briefen. Und das ist jetzt auch das entscheidende Kriterium für die Vollmacht und für die Autorität des Paulus, um als berufener Apostel anerkannt zu werden. Ein Apostel in diesem Sinne ist nämlich jemand, der von Gott bzw. von Jesus selbst in dieses Amt hineingesetzt und mit ganz speziellen Vollmachten ausgestattet wurde. Und der Unterschied, der lag lediglich darin, dass der Herr Jesus ja die 12 Apostel während seiner Menschwerdung aussonderte und den Paulus ja erst viel später erschien. Und so heißt es in Lukas Kapitel 6, Vers 13, als der Herr Jesus seine 12 Apostel erwählte, in Lukas Kapitel 6, Vers 13, und er rief seine Jünger zu sich. Und Jünger hatte der Herr Jesus viele, ja? Das waren viele Jünger, die sich um den Herrn Jesus geschart haben. Und er rief seine Jünger zu sich und erwählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Also wir sehen zum einen, der Herr Jesus, er hat sich aus der Schar der Jünger selber die Apostel erwählt. Und wir sehen, dass die Apostel jetzt innerhalb der Jünger des Herrn Jesus noch einmal etwas ganz, ganz Besonderes waren. Und dahingehend schien es schon etwas anmaßend, dass sich Paulus diesem erlauchten Kreis gleichstellt. Aber das war schließlich keine Idee von Paulus. Das war nicht seinem Hochmut geschuldet, sondern der Gnade Gottes. Und so können wir lesen in 1. Korinther Kapitel 15, da geht es ja um die Auferstehung bzw. um die Auferstehungszeugen des Herrn Jesus. Und da schreibt Paulus den Korinthern 1. Korinther Kapitel 15, die Verse 8 bis 10. 1. Korinther Kapitel 15, die Verse 8 bis 10. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir. Das war ja das besondere Bekehrungserlebnis von Paulus, ne? Nachzulesen in Apostelgeschichte Kapitel 9. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Denn ich bin der geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, nämlich ein berufener Apostel. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Also, ein Apostel in diesem Sinne ist jemand, der von Gott bzw. von Jesus selbst in dieses Amt hineingesetzt und mit ganz speziellen Vollmachten ausgestattet wurde. Und allein das sollte ja eigentlich schon als Erklärung genügen, um festzustellen, dass es heute keine Apostel in und mit dieser speziellen Vollmacht mehr geben kann. Das apostolische Zeitalter, es hat mit dem Tod der von Jesus Christus berufenen Apostel ein Ende gefunden und dient nun als Fundament, auf das die weltweite Gemeinde aufgebaut und deren Eckstein der Herr Jesus ist. Ganz nach Epheser Kapitel 2, Vers 20, da geht es ja um die Gemeinde und da heißt es Epheser Kapitel 2, Vers 20, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Und da die Gemeinde jetzt auf diesem festen Fundament der apostolischen Lehre aufgebaut ist, braucht es demzufolge auch keine Apostel und auch keine Propheten mehr. Die Gemeinde ist existent. Der biblische Kanon ist abgeschlossen, so dass es dieser Ämter nicht mehr bedarf. Und so wird interessanterweise auch nirgendwo in den Briefen, wir denken an die paulinischen Briefe, wir denken an die Pastoralbriefe, nirgends, an keiner Stelle wird die Gemeinde aufgefordert, Apostel einzusetzen. Finden wir nirgends. Was es aber noch gibt und auch zwingend braucht, das sind Lehrer, Hirten, Verkündiger, Evangelisten, Seelsorger und vor allem hingebungsvolle und bereitwillige Diener, ja, eben Knechte unseres Herrn Jesus, die alles andere für Dreck erachten. Es braucht Geschwister, die die Gemeinde mit Leben füllen und dieses Haus, was aufgebaut ist auf die Grundlage, auf die Lehre der Apostel, zu dem machen, was es sein soll. Nämlich ein Ort, in der Gott angebetet und Jesus Christus geehrt wird. Ein Ort, in der man sich der apostolischen Lehre verpflichtet fühlt und ein Ort, in der der heilige Schöpfer Gott verherrlicht wird. Gehen wir einen Schritt weiter. Was die Berufung der Apostel anbelangt, ich hatte ja gesagt, ja, die 12 Apostel und auch Paulus dann später wurden ja von Jesus Christus selbst ausgesondert, ja, wir können auch sagen, erwählt. Was die Berufung der Apostel anbelangt, so können wir gleichwohl von einer Erwählung sprechen. Und zwar dahingehend, dass Gott einen Heilsplan verfolgt, mit dem er garantiert zum Ziel kommt. Adam und Eva beispielsweise wurden erwählt, um als erste Menschen in die Welt gesetzt zu werden. Henoch und Noah wurden erwählt. Abraham und Jakob wurden erwählt. Josef und Mose wurden erwählt. Josua und das Volk Israel wurden erwählt. David und Maria wurden erwählt, die 12 Apostel und Paulus wurden erwählt und auch sie und ich, die Gemeinde Jesu Christi, ist erwählt. All diese Erwählungen obliegen dem souveränen Willen Gottes, entbinden den Menschen jedoch nicht seines Gehorsams und dem freien Willen, sich von Gott gebrauchen zu lassen. Es ist müßig, darüber zu diskutieren, ob Abraham seiner Berufung hätte widerstehen können. Oder auch ein Paulus bei seinem Bekehrungserlebnis auf dem Weg nach Damaskus, ja, womöglich hätte sagen können, nein, 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 ich bin und bleib ein Pharisäer. Oder auch umgekehrt, ein Judas Iskariot, womöglich im letzten Moment sich doch noch hätte anders entscheiden können. Aber ob so oder so, so dürfen wir für uns ohnehin kein theologisches Prinzip daraus machen, wenn Gott zu bestimmten Zeiten und aus aktuellen Anlässen irgendwen erwählt, um mit seinem Heilsplan zum Ziel zu kommen. Und wenn Paulus auch ganz offensichtlich die Gnade der Erwählung zuteil wurde, ja, so heißt das noch lange nicht, dass Gott grundsätzlich Menschen zum Heil oder gar für das Verlorensein vorherbestimmt. Und so ist ja auch hier in unserem Text, schauen wir wieder rein, Römer Kapitel 1, Vers 1. So ist ja auch hier in unserem Text davon die Rede, dass Paulus erwählt bzw. ausgesondert wurde. Ja, für was denn eigentlich? Er schreibt es ja hier, Römer 1, Vers 1. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das ewige Leben. Nein. Ausgesondert für das Evangelium Gottes. Und genau das ist der springende Punkt für die Erwählung von Paulus. Er wurde nicht vorherbestimmt zum ewigen Leben, sondern er wurde ausgesondert, um für das Evangelium zu dienen. Das heißt, die Erwählung geschah um Gottes Willen, damit sein Heilsplan zur Erfüllung kommt. Und so verhält es sich praktisch mit allen Erwählten. Jede Erwählung geschah nicht um des Erwählten wegen, sondern um Gottes wegen. Wozu wurde Noah erwählt? Damit die Heilsgeschichte seine Fortsetzung findet. Und Noah, er war ein gottesfürchtiger Mann, den man in jener Zeit nirgends sonst hat finden können. Ja? Noah, er war ein gottesfürchtiger Mann, der im Gehorsam und im Glauben Gott diente. Weshalb wurde denn Abraham erwählt? Damit aus Abraham heraus ein Volk entsteht, mit dem Gott in besonderer Weise Geschichte schreibt. Und Abraham, er war ein Mann des Glaubens. Warum wurde Israel erwählt? Weil der verheißene Erlöser, der menschgewordene Gott, ein Volk, ein Land, ein Stamm und eine Familie haben musste, um Mensch zu werden. Ein Sohn Davids aus dem Samen Abrahams. Aber deswegen besitzt Israel doch keinen Freifahrtschein ins Paradies. Wozu wurden die Apostel erwählt? Damit diese als direkte Augen- und Ohrenzeugen Zeugnis ablegen sollten über das, was der Jesus tat, sagte und durchlebte. Und bei allen menschlichen Schwächen, so haben die Apostel ihren Herrn doch gleichwohl geliebt. Ja, und weshalb wurde Paulus erwählt? Damit er in aller Vollmacht, insbesondere unter den Heiden, ja auch weit über die Grenzen Israels hinaus, Zeugnis ablegt über die Auferstehung des Herrn Jesus und dem Evangelium Gottes. Und es war wohl niemand besser dazu geeignet als Paulus. Aber merken wir, dass es bei all diesen Erwählungen überhaupt nicht, noch nicht einmal ansatzweise um die Thematik der Prädestination bzw. der Lehre über die Vorherbestimmung geht. Es geht vielmehr um den roten Faden in Gottes Heilsgeschichte. Es geht um seinen Erlösungsplan und Gott weiß sehr wohl, wen er sich dazu in besonderer Weise erwählt und wen nicht. Und wie sagte es einst Mordechai der Königin Esther? Nachzulesen in Esther Kapitel 4, Vers 14. Esther 4, Vers 14. Wenn du jetzt schweigst, so wird von einer anderen Seite her Befreiung und Rettung kommen. Du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. Mit anderen Worten, auch Esther war erwählt. Das war kein Zufall, ja, dass sie gerade in jener Zeit am Hofe Persiens Königin war. Auch Esther war erwählt. Aber es lag in ihrer eigenen Verantwortung, gehorsam zu sein und ihrer Erwählung gerecht zu werden. Und wenn sie es nicht getan hätte, ja, dann wäre Gott auf einem anderen Weg zum Ziel gekommen. Und so ist das hier mit Paulus auch. Wenn er nicht gehorsam gewesen wäre, ja, dann hätte das zwar fatale Folgen für ihn selbst gehabt, aber Gottes Heilsplan wäre deswegen garantiert nicht zum Erliegen gekommen. Aber das war jetzt viel Theorie. Beschäftigen wir uns nicht weiter mit allem Wenn und Aber, sondern machen wir weiter hier in unserem Text. Wir hatten gesagt, beziehungsweise Paulus, er sagt es ja selbst, dass er für das Evangelium Gottes ausgesondert wurde. Aber was ist denn überhaupt das Evangelium Gottes? Beziehungsweise, was beinhaltet das? Evangelium bedeutet ja so viel wie gute Nachricht. Und es geht jetzt nicht darum, dass Paulus der Ursprung einer guten Nachricht ist, nein, nein, sondern Gott. Gott ist der Urheber dieser guten Nachricht. Und Paulus wurde jetzt von Gott dazu auserkoren, ja, meinetwegen auch erwählt, um diese gute Nachricht zu verkünden, und zwar in aller Welt. Denn diese Freudenbotschaft, ja, die musste unbedingt und schnellstmöglich allen Menschen kundgetan werden und darf sich nicht auf Israel beschränken. Ja, und wie lautet die gute Nachricht? Oder was ist der Kern dieser frohen Botschaft? Lassen wir auch da den Römerbrief sprechen. Römer Kapitel 1, Vers 16. Römer Kapitel 1, Vers 16. Was ist der Kern der frohen Botschaft? Was umfasst das Evangelium Gottes? Römer Kapitel 1, Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Haben wir recht zugehört? Hier ist von dem Evangelium des Christus die Rede. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Das heißt, hier geht es um eine Person. Und die gute Nachricht lautet, dass wir durch den Glauben an diese Person errettet, mit Gott versöhnt und von der Macht der Sünde befreit sind. Weiter mit Kapitel 5, wir bleiben im Römerbrief. Kapitel 5, Vers 1, Vers 2. Kapitel 5, Vers 1, Vers 2. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen, und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Die gute Nachricht lautet, wir haben Frieden mit Gott. In Jesus Christus sind wir gerecht gesprochen. Ja, wir sind begnadigt und für das ewige Leben bestimmt. Und auch hier wieder steht eine Person im Zentrum der frohen Botschaft. Jesus Christus. So haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Weiter mit Kapitel 8, Römer Kapitel 8, Vers 38, Vers 39. Römer 8, Vers 38, Vers 39. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Die gute Nachricht ist, wir sind von Gott geliebt. Und in Jesus Christus dürfen wir unseres Heils gewiss sein. Und schließlich noch zurück in Kapitel 5, Kapitel 5, die Verse 8 bis 11. Römer Kapitel 5, die Verse 8 bis 11. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch,
dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, ja, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Ja, das ist doch wahrlich eine gute Nachricht, dass wir durch unseren Herrn Jesus Christus mit Gott versöhnt und gerettet sind. Ja, das ist eine frohe Botschaft, die unbedingt jedem Menschen kundgemacht werden muss. Und wenn auch das apostolische Zeitalter zu Ende ist, so hat sich jedoch an diesem Auftrag nichts geändert. Es gilt nämlich, sich jetzt nicht still und heimlich dieser guten Nachricht zu erfreuen, sondern mit dazu beizutragen, dass das Evangelium Gottes weite Verbreitung findet. Und dazu müssen wir keine Apostel sein, aber hingebungsvolle und bereitwillige Diener. Und die Möglichkeiten, dem Herrn hingebungsvoll und treu zu dienen, ja, die sind wahrlich vielfältig. Wir können beispielsweise in aller Schlichtheit und dennoch auch in aller Klarheit in unserem persönlichen Umfeld ein Zeugnis sein. Wir können mit dazu beitragen, dass Bibeln und christliche Literatur weite Verbreitung finden. Wir können auch die unterstützen, die in vorderster Front als Missionare und Evangelisten tätig sind. Sei es durch unsere Gebete, sei es durch unsere Gaben, durch unsere Spenden oder auch durch unsere Gastfreundschaft. Es gibt viele Möglichkeiten, sich dem Herrn als treue Knechte hinzugeben. Nur sind wir dazu auch bereit? Bitte nehmen wir diesen Auftrag nicht auf die leichte Schulter, sondern werden wir unserer Berufung gerecht. Denn auch wir, liebe Geschwister, auch wir sind erwählt, um für das Evangelium Gottes Zeugnis abzulegen. Kommen wir zu Vers 2, Römer Kapitel 1, Vers 2, und ich lese den ersten Vers ruhig noch einmal mit. Römer Kapitel 1, wir hatten gelesen, Vers 1, Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Und dann geht es weiter, Vers 2, dass er zuvor verheißen hat in heiligen Schriften durch seine Propheten. Was hat Gott durch die Propheten verheißen? Das Evangelium von seinem Sohn. Denn so heißt es weiter, Vers 3 gibt uns die Antwort. Nämlich das Evangelium von seinem Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch. Paulus weist darauf hin, dass die Propheten und die Schriften des Alten Bundes allesamt auf Jesus Christus hinweisen. Und dass das ganze Alte Testament ja nicht nur ein Hinweis auf die Erlösung ist, sondern auf den Erlöser. Es geht um eine Person. Letztendlich geht es immer um eine Person und nicht um ein Programm, nicht um eine Idee. Es geht um eine Person, mit der der allmächtige und heilige Gott zum Ziel kommt. Und das ganze Alte Testament steuert auf dieses eine große Ziel zu, nämlich auf das Evangelium Jesu Christi. Und so lautet es auch im Hebräerbrief, Kapitel 1, die Verse 1 und 2. Hebräer, Kapitel 1, Vers 1, Vers 2. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten, sprich zur Zeit des Alten Bundes, Altes Testament, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen, Neues Testament, zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Und im zweiten Korintherbrief, da heißt es noch wie folgt, 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 20. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, sprich in Christus Jesus, ist das Ja und in ihm auch das Amen. Ja, mit anderen Worten, alle Verheißungen sind in Christus Jesus erfüllt, beziehungsweise werden sich noch in Jesus Christus vollständig erfüllen. Und das ist ja die gute Nachricht, dass das, was uns im Alten Testament verheißen ist, in Jesus Christus zur Erfüllung kommt. Und das gilt den Juden wie auch den Heiden. An Jesus Christus führt definitiv kein Weg vorbei. Oder politisch unkorrekt ausgedrückt, es gibt nur einen Weg. Es gibt nur einen Weg in die Herrlichkeit. Aber es gibt viele, viele, viele Wege, die in die Verdammnis führen. Der Weg in die Herrlichkeit ist der Weg in Jesus Christus. So wie es auch in der Apostelgeschichte geschrieben steht, in Kapitel 4, Vers 12, Jesus Christus. Und ich wiederhole mich, es ist jetzt kein Sprachfehler, ja, sondern ich mache es bewusst. Jesus Christus und sonst keiner. Und sonst keiner. Das ist ein Absolutheitsanspruch, ja? Das ist ein Ausschließungsverfahren. Jesus Christus und sonst keiner kann die Rettung bringen. Auf der ganzen Welt, liebe Geschwister, auf der ganzen Welt hat Gott keinen anderen Namen bekannt gemacht, durch den wir gerettet werden könnten. Und da frage ich Sie alleine nur bei diesem einen Vers hier, wo ist da Raum für einen interreligiösen Dialog? Wo ist da Raum für irgendeinen faulen Kompromiss? Ja, und die Wege, die in die Verdammnis führen, die sind vielfältig. Die Wege, die in die Verdammnis führen, lauten Religion, Atheismus, Ideologie, Weltanschauung, Humanismus, Faschismus, Sozialismus, Egoismus, Kommunismus, Pluralismus, Gretalismus und was weiß ich nicht alles. Viele, viele Wege. Ja, ich könnte jetzt auch Namen nennen, die im Gegensatz zu dem einzigartigen Namen des Herrn Jesus in die Verdammnis führen. Aber da man heutzutage selbst in einem demokratischen Land nicht mehr in allen Teilen schonungslos die Wahrheit sagen darf, verkneife ich mir das. Also, das ganze Alte Testament ist eine Hinführung auf die kommende Erlösung oder noch genauer und besser gesagt auf den kommenden Erlöser, der uns im Neuen Testament mit Namen offenbart wird. Und dass es bei alledem um eine Person geht und eben nicht nur um eine Idee, um eine Lehre oder um ein Dogma, das beweist der eben gelesene Vers, wo ja von einem Sohn aus der Nachkommenschaft Davids die Rede ist. Hier noch einmal Vers 3, nämlich das Evangelium von seinem Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch. Ja, es geht hier um einen Menschen, der aus der fleischlichen Linie Davids stammt. Und das ist noch bemerkenswert, dass der Jesus zum einen natürlich als Sohn Gottes bezeichnet, aber in gleicher Weise auch Sohn Davids genannt wird. Und der Titel Sohn Davids besagt, dass der Messias der rechtmäßige König Israels ist, der die Verheißungen aus dem Davidbund erfüllen wird. Und so hat man im Judentum auch wie selbstverständlich auf einen Messias gewartet, der aus dem Hause Davids stammt. Und dass das auf Jesus Christus zutrifft, das beweist Matthäus in seinem Evangelium gleich zu Beginn mit den Worten: Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und nur mal nebenbei bemerkt, ist es vielleicht noch interessant auch zu sehen, dass der Herr Jesus ja nirgends Sohn Josefs genannt wird. Ne? Und das, obwohl doch Josef, ne, der Mann von Maria war. Und wie heißt es da im Lukas-Evangelium in Bezug auf die Geburt des Herrn Jesus? Da schreibt Lukas, Kapitel 3, Vers 23, und er war, also in Bezug jetzt auf Josef, und er war, wie man meinte. Wie man meinte, ein Sohn des Josef. Man hat es gemeint, logischerweise. Er war ja auch der Mann von Maria, ja? Wie man meinte. So genau ist die Bibel. Und im Matthäus-Evangelium, da heißt es lediglich im Geschlechtsregister, Matthäus Kapitel 1, Vers 16, Jakob aber zeugte Josef, und wie geht's dann weiter? Den Papa von Jesus? Nein. Jakob aber zeugte Josef, den Mann Marias, von welcher Jesus geboren wurde. Ja, und als der Herr Jesus dann später selbst auch mal wieder in Nazareth aufkreuzte, da sprachen auch einige der Bewohner Nazareths, Markus Kapitel 6, Vers 3, ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn des Josef? Nein, auch hier nicht. Markus Kapitel 6, Vers 3, ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria? Kein Wort davon, dass Josef der leibliche Vater von Jesus wäre. Jesus, er war kein Sohn Josefs, da er nämlich vom Heiligen Geist gezeugt und von der jungfräulichen Maria geboren wurde. Ganz Gott und ganz Mensch. Kehren wir zurück hier in unseren Text, Römer Kapitel 1. Wie schreibt es Paulus hier? Über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, dem Fleische nach. Der Herr Jesus ist Sohn Gottes, aber in seiner Menschwerdung ist der Sohn Gottes zugleich ein Sohn Davids. Und dann geht es hier weiter mit Vers 4 und lesen wir es ruhig auch wieder im Zusammenhang, wobei ich diesmal eine andere Übersetzung nehme, weil ich glaube, dass es hier verständlicher rüberkommt. Römer Kapitel 1 lesen wir ruhig nochmal von vorne, die Verse 1 bis 4. Römer 1, 1 bis 4. Paulus, ein Sklave von Jesus Christus, zum Apostel berufen und dazu bestimmt, Gottes gute Botschaft bekannt zu machen. Dieses Evangelium hat Gott schon vor langer Zeit durch seine Propheten in heiligen Schriften angekündigt. Es ist die Botschaft von seinem Sohn, der als Mensch ein Nachkomme Davids ist. Und jetzt Vers 4. Und sich durch die Auferstehung aus den Toten und in der Kraft des Heiligen Geistes als Sohn Gottes erwiesen hat. Die Botschaft von Jesus Christus, unserem Herrn. Paulus argumentiert, dass die Messianität des Herrn Jesus spätestens, aber auch wirklich aller spätestens mit seiner Auferstehung aus den Toten bewiesen ist. Und tatsächlich steht und fällt mit der Auferstehung alles. Jemand, der nicht an die leibhaftige Auferstehung des Herrn Jesus glaubt, leugnet letztendlich damit, dass Jesus der Christus ist. Ja, so paradox, wie es klingt, ne? Aber all diejenigen, die behaupten, ja, ich glaube ja auch an Jesus, aber seine leibhaftige Auferstehung leugnen, sind Ungläubige. Ungläubige im biblischen Sinne. Ja, die glauben zwar an Religion, aber nicht an das Evangelium Gottes. Die glauben zwar an irgendeinen Gott, aber nicht an den einzig wahren Schöpfergott. Ja, die vertrauen nicht der Botschaft von Jesus Christus, sondern Menschenwort und irgendeiner Lüge. Ja, deren Haus, deren Glaubensgerüst ist eben nicht aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, sondern deren Haus steht auf Sand. Die mögen die Bibel lesen und auch daraus zitieren, aber die leben und verkünden ein falsches Evangelium. Und wie hat es Paulus den Galatern geschrieben? Verflucht. Verflucht ist jeder, der euch ein anderes Evangelium verkündigt. Galater Kapitel 1, Vers 9. Und abermals muss betont werden, dass der Mittelpunkt des Evangeliums nicht eine Lehre ist, wie wir sie beispielsweise im Buddhismus vorfinden, oder ein Dogma wie im Islam und in einigen Sekten, sondern eine Person. Eine Person namens Jesus, der Christus genannt wird und der aus den Toten auferstanden ist. Und deswegen müssen wir auch unterscheiden. Jesus ist kein Religionsstifter. Und Jesus, er hat uns auch keine Lehre oder ein Dogma hinterlassen, über das man diskutieren könnte. Nein, was hat uns der Herr Jesus gebracht? Die Wahrheit. Er sagt es ja selbst, dass er die Wahrheit ist. Ja, ich bin die Wahrheit. Und bezüglich der Wahrheit kann es keine Diskussion und erst recht auch keinen Kompromiss geben. Entweder ist das Evangelium des Christus die Wahrheit oder nicht. Und wir dürfen wissen, ja, das Evangelium ist die Wahrheit. Und Jesus Christus ist der Erlöser. Und bezüglich dieser Gewissheit will ich uns nur einen Vers lesen, 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 13, stellvertretend für viele andere. 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 13. 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 13. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Auch hier wieder keine Idee, kein Programm, keine Lehre, kein Gesetz, kein Dogma, sondern eine Person. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Und in Jesus Christus erlöst zu sein, ja, das bedeutet, an seinen stellvertretenden Kreuzestod und an seine leibhaftige Auferstehung zu glauben. Und das nicht nur mit dem Verstand, nein, vielmehr hier mit ganzem Herzen und mit ganzer Hingabe. Und so gilt, der Maßstab Gottes für ein Leben in der ewigen Herrlichkeit ist nicht die Religions- oder Kirchenzugehörigkeit, sondern einzig und allein der Glaube an und in Jesus Christus. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter und kommen zu Vers 5, Römer Kapitel 1, Vers 5. Er hat uns in seiner Gnade zu Aposteln gemacht und uns beauftragt, Menschen aus allen Völkern zum Gehorsam des Glaubens zu führen, damit sein Name dadurch geehrt wird. Zum einen betont Paulus, dass es reine Gnade ist, ein Apostel des Herrn sein zu dürfen. Und das erklärt auch, warum er sich nicht ansatzweise dafür schämt, ein Knecht Jesu Christi zu sein. Ganz im Gegenteil. Das ist wahrlich kein Grund zum Schämen, sondern sogar eine Auszeichnung. Und auch wir, liebe Geschwister, ja, auch wir dürfen uns glücklich schätzen, Diener des Herrn Jesus sein zu dürfen. Knecht, das heißt ja auch so viel wie Sklave, ne? Und versklavt. Ja, versklavt sind die Menschen ja sowieso. Fragt sich nur, wessen Sklaven wir sind. Du kannst ein Sklave des Teufels sein, der dir womöglich noch vorgaukelt, Herr deiner selbst zu sein, was du aber gar nicht bist. Du kannst aber auch ein Sklave Gottes sein, der dich aus der Knechtschaft des Teufels entrissen und zur Freiheit in Christus Jesus berufen hat. Und in dieser Freiheit sind wir bereitwillige Diener Gottes, in welcher wir alles andere für Dreck erachten gegenüber der unübertrefflichen Gnade und Liebe Gottes. Und von daher, liebe Geschwister, ist es für einen jeden von uns eine Auszeichnung sondergleichens, ein Knecht Gottes sein zu dürfen. Ja, wir sind seine Kinder, ja, wir sind begnadigt und doch auch in unserer Stellung, ja, Knechte des Herrn, indem wir uns bereitwillig hingeben, um ihn aus dieser Freiheit und aus dieser Liebe heraus zu dienen. So wie es auch im Römerbrief geschrieben steht, ich lese es uns in Kapitel 6. Römer Kapitel 6, Vers 17, Vers 18. Römer 6, Vers 17, Vers 18. Gott aber sei Dank. Oh, da kommt diese Gnade zum Ausdruck, ja? Gott aber sei Dank, ich habe mir doch gar nichts verdient. Das ist einzig und allein dein Werk, Herr. Dir gilt Dank und Ehre und Lob. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid. Und dann heißt es, freigemacht aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Kommen wir auf Paulus und dem Apostelamt zurück und fragen wir uns, ja, durch wen haben Paulus und die übrigen Apostel denn diese Gnade und ihr Amt empfangen? Ja, natürlich von Gott, das ist klar. Aber es ist noch interessant, dass Paulus auch an anderen Stellen seiner Briefe betont, dass er das Apostelamt durch Jesus Christus empfangen hat. Den Galatern zum Beispiel stellt sich Paulus als Apostel durch Jesus Christus und Gott den Vater vor. Und wir sehen in alledem diese unzertrennliche Einheit zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn. Ja, wir können das gar nicht auseinander dividieren. Und der Herr Jesus, er sagte es doch selbst: Wer mich sieht, der sieht den Vater. Zu einer anderen Begebenheit: Ich und der Vater sind eins. Und schließlich noch, und diese Bibelstelle müssen Sie sich merken, liebe Geschwister, ich bin auch kein Held, wenn es darum geht, Bibelstellen auswendig zu lernen, ja. Aber das ist ja Pflicht. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 23. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 23. Wie heißt es da? 1. Johannes Kapitel 2, Vers 23. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Auch hier wieder, wo ist da Raum für einen Kompromiss? Wo ist da Platz für einen interreligiösen Dialog? Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Und des Weiteren betont Paulus, dass mit dem Amt des Apostels ein Auftrag verbunden ist. Und zwar ganz konkret in seinem Fall, Menschen aus allen Völkern zum Gehorsam des Glaubens zu führen, damit sein Name dadurch geehrt wird. Und interessant ist, dass Paulus die Verkündigung des Evangeliums, wie auch den Glauben, mit Gehorsam in Verbindung bringt. Und im Prinzip hat das eine doppelte Bedeutung. Ja, zum einen gilt es, gehorsam zu sein, indem die Apostel, aber auch ein jeder von uns heute ganz einfach, ja, indem wir unserem Auftrag im Gehorsam nachkommen. Und das steht wiederum in unmittelbarem Zusammenhang mit unserem Glauben. Denn wenn wir glauben, dass uns Gott doch befreit und berufen hat, und das glauben wir doch, ja? Wenn wir glauben, dass uns Gott berufen hat, Zeugnis über ihn abzulegen und für das Evangelium Gottes einzustehen, ja, dann sind wir auch verpflichtet, diesem Auftrag im Gehorsam treu nachzukommen. Und wenn darüber hinaus vom Gehorsam des Glaubens die Rede ist, ja, dann bedeutet das auch, dass der Glaube letztendlich ein Gehorsamsschritt ist. Denn Gott will ja, dass alle Menschen zum Glauben kommen. Das ist ja Gottes Wille. 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 4. Welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und wenn das Gottes Wille ist, dann gilt es, diesem Willen auch zu entsprechen. Das heißt, ihm Gehorsam zu folgen. Das heißt, der Glaube ist letztlich nichts anderes als Gehorsam. Verstehen wir die Logik, die sich dahinter verbirgt? Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Aber Gott rettet niemanden gegen seinen eigenen Willen. Rettet niemanden, der im Ungehorsam verharrt. Also nochmals, der Glaube ist ein Gehorsamsschritt und des Weiteren ist der Gehorsam eine zwingende Folge unseres Glaubens. Und vor einiger Zeit, da hatte ich ja von der Freiheit des Christen gesprochen und betont, dass Freiheit nicht bedeutet, tun und lassen zu können, was man will. Und so ist das hier auch. Ja, wir stehen unter der Gnade. Ja, wir sind frei von allen Zwängen, wir sind frei vom Gesetz. Aber als Folge dieser Gnade und als Konsequenz unserer Freiheit sind wir zum Gehorsam verpflichtet. Zumal es bei alledem um die Verherrlichung Gottes geht. So steht es ja hier geschrieben, wir haben es ja gerade gelesen, ja, damit sein Name dadurch geehrt wird. Im Evangelium, da geht es nicht nur um unsere Errettung, sondern in erster Linie um die Ehre Gottes. Wobei das eine das andere natürlich nicht ausschließt. Denn in dem Moment, wo ein Mensch gerettet wird, wird damit auch der Name Gottes verherrlicht. Ja, und im folgenden Vers, nämlich in Vers 6, da nimmt Paulus die Empfänger des Briefes und letztendlich somit auch uns heute mit ins Boot. Denn es geht nicht nur um die Verantwortung der einstigen Apostel, sondern um den Auftrag jedes gläubigen Christen. Lesen wir es noch einmal, Römer 1, Vers 5 und dann Vers 6. Vers 5, er hat uns in seiner Gnade zu Aposteln gemacht und uns beauftragt, Menschen aus allen Völkern zum Gehorsam des Glaubens zu führen, damit sein Name dadurch geehrt wird. Ja, da können wir uns noch verstecken und sagen, ja, das galt den Aposteln, das gilt nicht mir, wunderbar. Heute gibt es ja keine Apostel mehr. Aber dann Vers 6, auch ihr gehört zu ihnen. Denn auch ihr wurdet von Jesus Christus berufen. Auch ihr gehört zu ihnen. Das heißt, auch wir gehören zu denen aus den Nationen, die zum Glaubensgehorsam berufen sind. Denn nicht nur die Apostel sind auserwählt und berufen, sondern ein jeder, der zum Glauben an Jesus Christus hat finden dürfen, ist erwählt und berufen, um für das Evangelium zu dienen. Und ich hatte es bereits gesagt, dass es heutzutage zwar keine Apostel mehr gibt, aber Diener, Knechte und Sklaven unseres Herrn Jesus gibt es sehr wohl. Und ein jeder von uns ist ein solcher Diener, die wir seinen Willen und sein Evangelium den Menschen verkünden, sei es direkt oder auch indirekt, beispielsweise durch unsere Gaben, durch unsere Gebete und so weiter und so fort. Ein jeder prüfe sich selbst, ob wir dieser Stellung gerecht werden. Aber wie schön wäre es, wenn wir es dem Mann gleich tun, dem der Herr Jesus einst von Dämonen befreite. Und wo es dann heißt, in Lukas Kapitel 8, Vers 39, und er ging und verkündigte in der ganzen Stadt, was Jesus ihm Großes getan hatte. Und haben nicht auch wir Großes erlebt, was wir unbedingt weiter sagen sollten? Unsere Schuld ist gesühnt und wir haben die Gewissheit, in und durch Jesus Christus mit Gott, dem Vater, versöhnt zu sein. Und so schließe ich mit dem, wie es auch Paulus hier in unserem Text tut, nämlich mit seinem abschließenden Gruß aus Vers 7. Römer 1, Vers 7. An alle in Rom anwesenden Geliebten, und ich habe mal die Freiheit, einfach zu sagen, ja, an alle in Dübendorf anwesenden Geliebten, an alle in Dübendorf anwesenden Geliebten Gottes, an die berufenen Heiligen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, Jesus Christus, wir wollen dir jetzt wirklich ehrfürchtig und zugleich auch mit großer Dankbarkeit ja wirklich Dank sagen, dass wir befreit sind aus der Knechtschaft des Teufels, dass du uns erlöst hast mit deinem kostbaren Blut und dass wir nun deine Kinder sein dürfen. Dass wir dich, himmlischer Vater, anrufen dürfen als Abba, lieber Vater. O Herr, was ist das für eine Stellung? Was ist das für ein Vorrecht? Ja, was ist das für eine Gnade? Aber zugleich wissen wir sehr wohl, dass wir auch einen Auftrag haben. Denn so wie du uns geliebt hast und uns jeden Tag neu diese Liebe erweist, wollen doch auch wir dich lieben von Herzen und auch dir jeden Tag neu unsere Liebe erweisen, indem wir treue, hingebungsvolle Diener sind, indem wir dir die Ehre geben in allem, was wir tun, in allem, was wir denken, in allem, was wir sagen. Und wie oft stoßen wir doch immer wieder an unsere Grenzen. Wie oft meldet sich unser Fleisch, indem wir die Welt womöglich lieber haben als dich, indem wir uns so schnell wieder ablenken lassen von dem Evangelium Jesu Christi, von dieser frohen Botschaft und dieser guten Nachricht. O Herr, ich kann ja nur zu mir selber sprechen, Herr. Aber ich denke, vielen, vielen anderen hier geht es ja nicht anders. O Herr, schenk uns wieder diese richtige Hinwendung zu dir, diesen Blick zu dir und unserem Auftrag, der auch damit verbunden ist, dass wir treue Diener sind, deinen Namen Ehre bereiten, dir Freude bereiten und dich verherrlichen, Herr, auch in unserem Alltag und nicht nur am Sonntag von 10 bis 12. O Herr, hab Lob und Dank dafür. Amen. Amen.